Spielekiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospielwahnsinn. Mit Jürg und Kai.
In der Review-Folge zu The Gunk war mein Fazit, dass man es mit einem guten Spiel zu tun hatte, welches perfekt in den Game Pass von Microsoft respektive Xbox passt. Nun habe ich dank Game Pass das Spiel Claire Obscure Expedition 33 nicht nur an, sondern dank einer Woche Urlaub auch durchgespielt. Was ich in den knapp 45 Stunden erlebt habe und ob sich die 33. Expedition gelohnt hat, erfahrt ihr jetzt. Das Spiel mit dem etwas sperrigen Namen Claire Obscure Expedition 33 kommt vom französischen Entwickler Sandfall Interactive und ist nach deren Gründung im Jahr 2020 ihr erstes Spiel, welches ich für den restlichen Verlauf des Podcasts der Einfachheit halber nur noch Claire Obscure nennen werde. Claire Obscure kommt mit einer interessanten Story-Prämisse um die Ecke. Was hier wieso passiert, erkläre ich gleich, da ich es hier einfach mal so mache wie das Spiel selber. Es setzt euch immer nur einzelne kleine Story-Schnipsel vor die Nase und erst nach und nach dröselt ihr das große Ganze auf. Die Welt von Claire Obscure, die im Prolog an ein Frankreich um 1900 erinnert, ist zerbrochen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab den Bruch, bei dem die Stadt Lumière vom Rest der Welt, vom großen Kontinent, abgetrennt wurde. Und seit dem Bruch ragt am Horizont ein Monolith auf, vor dem eine Frau mit weißen langen Haaren sitzt. Die Malerin. Einmal im Jahr steht sie auf und wischt eine Zahl, die riesig groß und von weitem zu sehen ist, weg. Zu Spielbeginn ist es die Zahl 34. Daraufhin malt sie die 33 hin und wir erleben, was es mit der Gommage auf sich hat, von der die ganzen Leute reden und wegen der auch viele Menschen aufgebracht sind. Bei der Gommage sterben alle Personen, die älter sind als die Zahl auf dem Monolithen. Nun fallen sie in Claire Obscure nicht plump tot um, sondern sie lösen sich auf. Und nein, nicht in Staub, sondern in Blütenblätter. Seit nunmehr über 60 Jahren schickt die Stadt Lumière nun Expeditionen aus, um A. herauszufinden, wer die Malerin ist, B, warum sie das macht und natürlich C, diesen Massenmord-Countdown ein für alle Mal zu stoppen. Spoiler, auch Expedition 34 hat es nicht geschafft und so muss es halt die Expedition 33 wuppen. So, und viel mehr möchte ich zur Story eigentlich schon nicht verraten. Aber eines kann ich euch sagen. Ihr werdet mehr als einmal überrascht sein. Die Welt von Clair Obscur ist, wie bereits erwähnt, zerbrochen. Den Kontinent erreicht ihr nur per Schiff und nach dem Prolog und der Schiffsreise geht das eigentliche Spiel los, beziehungsweise betretet ihr die eigentliche Spielwelt, auf der ihr euch je nach Spielweise und eingestelltem Schwierigkeitsgrad von nun an für ca. 30 bis angeblich 60 Stunden bewegt. Die Spielwelt ist dabei in Areale unterteilt, wovon ihr zu Beginn nichts mitbekommt. Erst nach dem ersten Spielabschnitt wirft euch der Titel auf die Weltkarte und sagt euch, da müsst ihr hin, aber guckt euch ruhig um. Wie in alten Rollenspielklassikern steuert ihr nun eure stetig wachsende Heldentruppe über die Oberwelt und entscheidet per Tastendruck, in welches Gebiet ihr geht. Zurück, wo ihr herkommt, um eventuell nochmal Gegenden zu erkunden, wo ihr vielleicht noch nicht wart, oder doch mal in das Gebiet reinschnuppern, bei dem groß Gefahr steht. Ihr habt stets die Wahl. Allerdings dürft ihr hier und da storytechnisch noch nicht hin, beziehungsweise kommt ihr nicht hin, da natürliche Barrieren wie Steine, Korallenriffe oder schlicht zu große Höhen euch am Fortkommen hindern. Und für alle, die mit solchen Welten und eventuellen Geheimnissen hadern, ihr könnt irgendwann die Welt nach Herzenslust durchwandern und habt auch die Möglichkeit, besuchte Orte erneut zu erkunden. Also keine Angst, Komplettisten können hier nichts verpassen. Die Welt von Clair Obscur ist die abwechslungsreichste Welt, die ich seit langem gesehen habe. Schon der Start in einer französischen Stadt mit einer Boulangerie an jeder Ecke hebt sich angenehm vom Fantasy-Einheitsbrei ab. Danach folgen steinige Klippen und grüne Wiesen und man denkt, alles klar, alles schon mal gesehen. Als wolle Clair Obscur eure Augen nicht gleich vollends überfordern. Doch spätestens im zweiten, in Anführungszeichen richtigem Abschnitt, wird schnell klar, diese Fantasy ist eine andere. Und das trifft nicht nur auf die Welt an sich, sondern auch auf das rundenbasierte Kampfsystem zu, welches mit einem kleinen Kniff daherkommt. Und mit dem Wissen, was ich euch jetzt alles erzählen muss, weiß ich auch, das wird den größten Teil dieser Folge ausmachen. Vorweggeschickt, wer in Rollenspielen nicht gern kämpft, ist hier leider falsch. Aber schauen wir uns das doch mal en Detail an. Wie bereits erwähnt, wird in Clair Obscur rundenbasiert gekämpft. Alle Gegner sind dabei vorher sichtbar. Es gibt also keine Zufallsbegegnungen, im Englischen Random Encounters genannt. Wer Gegner oder Gegnergruppen mit einem Schlag begrüßt, kommt auch als erster im darauf folgenden Kampf an die Reihe. Simpel Erstschlag genannt. Gekämpft wird dann in einer Arena und das maximal 3 gegen 3. Ihr sammelt im Lauf eurer Reise zur Malerin insgesamt 5 Gruppenmitglieder. In der Kampfgruppe aktiv sind, wie gesagt, aber maximal 3. Inaktive Mitglieder sitzen aber nicht nur teilnahmslos auf der Reservebank, sondern leveln ebenfalls mit. Leider versäumt das Spiel uns genau mitzuteilen, wie viel Erfahrungspunkte inaktive Partymitglieder bekommen. 50%? 60%? Man weiß es nicht. Wenn im Kampf ein Charakter nach meinem endlosen Geschwafel dann endlich mal an der Reihe ist, kann er mittels Aktionspunkten eine Fähigkeit nutzen, mittels Aktionspunkten schießen, einen normalen Angriff ausführen, der keine Aktionspunkte benötigt, oder einen Gegenstand nutzen. Die Gegenstände im Spiel sind Farben. Es gibt Heilfarbe, Wiederbelebungsfarbe und eine Farbe, die einem gewünschten Mitglied Aktionspunkte gibt. Es gibt also nicht den kleinen Heiltrank, später mal den normalen, dann den großen und später den Superheiltrank. Es gibt Farben. Punkt. Hinzu kommen Chroma-Elixiere, die für die Heilung während der Erkundung in der Welt da sind. Ihr könnt zwischen den Kämpfen nämlich nicht einfach mit eurer Heilerin einen Heilzauber sprechen, um angeschlagene Mitglieder eurer Gruppe zu heilen, da dies in Clair Obscur so schlicht und ergreifend nicht geht, beziehungsweise nicht funktioniert. Dafür sind nämlich die Chroma-Elixiere da, die wie Estus-Flakons in Dark Souls funktionieren. Ihr habt nur eine bestimmte Anzahl davon zur Verfügung und aufgefüllt werden sie an natürlich an Expeditionsflaggen früherer Expeditionen. Hier werden dann auch die Farben, also die Gegenstände für den Kampf, wieder aufgefüllt. Ruht ihr euch an diesen Flaggen aus, werden allerdings auch alle Gegner wieder belebt und nein, wenn ihr sterbt, wacht ihr nicht hier wieder auf und müsst eure Erfahrungspunkte einsammeln. Tod ist Tod in Clair Obscur, da hilft dann nur Spielstand laden. Dank der hohen Speicherrate ist dies aber kein Grund, die Expedition abzubrechen. Die wiederbelebten Gegner beim Ausruhen sind für zwei Sachen gut. Erstens sind sie gut für die Leute, die ein wenig leveln wollen, und sie sind zweitens für Leute, die Ausweichen und Parieren üben wollen. Denn das ist eine der Besonderheiten des Kampfsystems. Ihr könnt gegnerischen Angriffen ausweichen oder sie parieren. Hier borgt sich Clair Obscur neben dem Ansatz für die Heil-Items nämlich noch ein wenig mehr von Spielen wie Elden Ring und Co. Das richtig getimte Ausweichen und Parieren beim Kampfsystem. Wer schlecht pariert, hat hier manche Kämpfe schon so gut wie verloren, denn auf eine erfolgreiche Parade folgt eine starke, automatische Konterattacke, die bei mir so manchen Kampf entschieden hat. Nach gewonnenem Kampf gibt es Erfahrungspunkte und mit genügend davon folgt ein Stufenaufstieg, für den ihr pro Stufe 3 Attributspunkte bekommt. Diese könnt ihr dann an den Expeditionsflaggen ausgeben, um eure Charaktere in 5 zur Auswahl stehenden Attributen zu stärken. Diese Attribute sind Vitalität, was euch nahezu selbsterklärend mehr Lebenspunkte gibt, Stärke, was, ihr glaubt es sicher kaum, eure Angriffsstärke erhöht, Verteidigung, was ich jetzt extra nicht weiter erkläre, Beweglichkeit, was einen Charakter öfters zum Zug kommen lässt, und Glück, wodurch ihr die Chance auf kritische Treffer erhöht. Leider gibt es im Spiel zwar eine Anzeige, wer in Kämpfen als nächstes am Zug ist, aber nicht warum. Es gibt quasi keine Zeitleiste wie in anderen rundenbasierten Rollenspielen. Man sieht hier leider nicht, was es wirklich bringt, wenn ich einen Charakter schneller mache, ihn also mittels Beweglichkeit auf Geschwindigkeit level. Irgendwann ist das allerdings egal. Warum und wieso? Dazu gleich mehr. Bleiben wir noch kurz beim Stufenaufstieg, denn neben den 3 Attributspunkten pro Stufe gibt es noch einen Fertigkeitspunkt für den Fertigkeitsbaum. Hier könnt ihr aussuchen, welche Fertigkeiten ihr als nächstes freischalten wollt. Wollt ihr eure Zauberin zur Heilerin oder ultimativen Feuermagierin machen? Ihr habt die Wahl, die dank des Gegenstandes Übermalen glücklicherweise nicht dauerhaft sein muss.
Thank you.
Dank des Übermalens könnt ihr auch alle Attributspunkte zurücksetzen, was durch ein ebenfalls an Souls-likes erinnerndes System nicht ganz unwichtig wird. Die Waffen in Clair Obscur haben nämlich Attribute, die sie boosten bzw. mit denen sie ihre Angriffskraft boosten. Man sagt auch, die Waffen skalieren auf Stärke, um ein Beispiel zu nennen. Skaliert also eine Waffe auf Stärke, Beweglichkeit und Glück und ihr wechselt auf eine Waffe, die zwar ebenfalls auf Glück skaliert, den Rest jedoch mit Vitalität und Verteidigung, habt ihr quasi den Charakter falsch gelevelt. Durch diese Skalierungen, die natürlich auch mit den Stufen C, B, A und S daherkommen, macht es wenig Sinn, Allrounder zu bauen, sondern es ist sinnvoller, Charaktere zurückzusetzen und die gewonnenen Punkte neu zu verteilen. Zumal ihr in Clair Obscur richtige Builds bauen könnt, was nicht nur an den Charakterwerten und Waffen, sondern auch an den Pictos liegt. Pictos sind passive Verbesserungen eurer Charaktere und ihr könnt sie in der Welt finden, bekommt sie manchmal nach besonderen Kämpfen oder ihr kauft sie für Chroma, die Währung in Clair Obscur bei Händlern. Pictos funktionieren so. Ihr könnt pro Charakter 3 Pictos ausrüsten. Jedoch kann ein Picto nur von einem Charakter ausgerüstet werden, nicht von mehreren. Als Beispiel gibt das Picto Belebender Start 1 dem Charakter einen zusätzlichen Aktionspunkt beim Kampfbeginn und zusätzlich noch 150 Lebenspunkte. Nach 4 gewonnenen Kämpfen gilt ein Picto als gemeistert. Jetzt darf dieses Picto auch von anderen Charakteren genutzt werden, allerdings nicht auf den 3 normalen Ausrüstungsplätzen, sondern auf extra Ausrüstungsplätzen für gemeisterte Pictos. Dafür benötigt der Charakter Lumina-Punkte, von denen ihr einen pro Levelaufstieg bekommt. Zusätzliche könnt ihr über den Gegenstand Farben des Lumina freischalten. Bringt euch ein ausgerüstetes Picto, also beispielsweise 300 Lebenspunkte, 10% höhere Crit-Chance und markiert als passive Eigenschaft Gegner, auf die ihr schießt, so bekommen Charaktere, die das Picto markierte Schüsse auf den Extraplätzen ausrüsten, nur die Bonuseigenschaft, nicht aber die erhöhten Lebenspunkte und Crit-Chance. Aber so baut ihr euch trotz des Verzichts auf den einen oder anderen Bonus schlagkräftige Charaktere zusammen, mit denen herrliche Synergien möglich sind. Einhergehend damit war auch der Kommentar von mir vorhin, dass es nicht wichtig ist, zum Beispiel Geschwindigkeit zu leveln, da euch die Pictos später deutlich mehr davon geben. Genug vom Kampf? Hatte ich schon erwähnt, dass ihr auch die Waffen leveln könnt? Also mit Gegenständen? Auch nach der Souls-Formel? Nein? Oder dass es natürlich Statuseffekte wie Brennen oder Bezaubernd und noch Stärkungen und Schwächungen gibt? Flink, kraftvoll, wehrlos und so weiter? Auch nicht? Na okay, ich höre ja schon auf. Genug gekämpft. Obwohl, eine Sache noch. Die rundenbasierten Kämpfe sind so gestaltet, dass ihr dranbleiben müsst und euch nicht gemütlich zurücklehnen sollt. Ausweichen, parieren und das alles zur richtigen Zeit. Doch auch die Fertigkeiten müssen mit einem kleinen QTE, also einem Quicktime-Event, gemeistert werden. Nach der Auswahl der Fertigkeit erscheint nämlich eine Raute mit einer Tasteneinblendung in der Mitte. Um sie herum läuft ein Balken ab und drückt ihr die eingeblendete Taste an der richtigen Stelle, also zum richtigen Zeitpunkt, wird der Angriff perfekt und macht mehr Schaden oder die Heilfähigkeit heilt stärker. Das hat mich, ebenfalls wie der für mich auf normal zu hohe Schwierigkeitsgrad, genervt. Kannst du in den Optionen zur Barrierefreiheit abschalten, sagte mir ein Kollege. Gesagt, getan. Nur leider blieb die QTE-Einblendung erhalten, sodass ich trotz allem nicht die knalligen Kampfeffekte in Gänze genießen konnte. Und wo ich bei knallig und Effekten bin, gehe ich jetzt trotzdem nicht auf die Grafik ein, sondern bleibe, auch wenn ich bereits fast 10 Minuten darüber schwadroniert habe, bei den Kämpfen. Edge ist schließlich mein Podcast. Doch eigentlich geht es mir genauer gesagt um die Charaktere, also um eure Heldentruppe. Denn da hat einfach jeder eine andere Art zu kämpfen. Gustav, der Hauptcharakter und Erfinder des Lumina-Umwandlers, mit dem man nun endlich die Malerin zur Strecke bringen will, ist sowas wie der Normalo der Gruppe. Er hat ein paar Angriffsfertigkeiten, die zusätzlich Blitzschaden machen, und kann seinen elektrischen stählernen Arm überladen, um Gegnern nicht nur Schaden zuzufügen, sondern um sie mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit zu brechen. Ein gebrochener Charakter setzt nicht nur einmal aus, sondern erleidet auch erheblich mehr Schaden. Als weiteren Charakter bekommt ihr eine Zauberin. Da sie auch Heilzauber im Gepäck hat, dachte ich mir, cool, die mache ich zu einer Art Final Fantasy X Yuna. Da es aber kein Mana gibt und es eh meist anders kommt, als man denkt, war sie dann doch eher, um das gleiche Spiel nochmal als Vergleich ranzuziehen, Elementarmagierin Lulu. Diese Magierin kämpft mit Elementarpigmenten. Eine Fertigkeit von ihr kann Pigmente erzeugen oder diese verbrauchen, was die Fertigkeiten daraufhin stärkt. Hier sollte man gut überlegen, welche Fertigkeiten man einpackt, da jeder Charakter nur 6 ausgerüstet haben darf. Ein Wechsel der Fertigkeiten ist nur außerhalb des Kampfes möglich. Erzeugt ihr nun zum Beispiel Feuerpigmente, habt aber keine Fertigkeiten ausgerüstet, die diese Feuerpigmente für die Stärkung nutzen, ist eure Zusammenstellung eventuell ein wenig sinnlos. Später gesellt sich eine weitere Nahkämpferin hinzu, die mit Haltungen kämpft. Mit der Angriffshaltung macht sie mehr Schaden, steckt aber auch mehr Schaden ein. In der Verteidigungshaltung macht sie weniger Schaden, bekommt aber beim Ausweichen und Parieren Aktionspunkte hinzu. Der ultimative Damage-Dealer ist sie allerdings in der virtuosen Haltung, in der sie 200% mehr Schaden macht. Nach ein paar Spielstunden ploppte so mit ihr die Schadenszahl 9999 auf und ich wusste, eine Art Limit Breaker muss her. Beziehungsweise es gibt ihn wahrscheinlich und so viel Spoiler erlaube ich mir hier. Ja, es gibt ihn. Und wie sollte es anders sein? In Form eines Piktos. Hinzu kommt noch eine Wahrsagerin, die mit Weissagungen kämpft, die dann entweder hellen oder dunklen Schaden machen oder gut kombiniert Zwielicht auslösen, was dem Charakter einen Schadensboost von mindestens 2 Runden gibt. Und da ich vorhin schon den Vergleich zu Final Fantasy X gezogen habe, der letzte Charakter erinnerte mich spielerisch ein wenig an Kimari, da man Nevronenbeine sammelt. Nevronen sind die Gegner in Clair Obscur und mit diesen Beinen kann er dann die Fertigkeiten der Gegner imitieren oder besser gesagt nachmachen. Apropos Final Fantasy X. Im Rollenspiel Klassiker war immer eine Minimap eingeblendet, die euch gut verraten hat, wo ihr hin müsst, beziehungsweise die euch bei der Orientierung in der Welt eine große Hilfe war. Clair Obscur verzichtet auf diese Hilfe und da es keine Minimap gibt, muss man beim Erkunden der Gebiete zwangsweise aufmerksamer sein. Diesen Umstand fand ich allerdings gar nicht schlimm, da man sich so über jedes gefundene Geheimnis einfach mehr freut. Zu Beginn hatte ich die abwechslungsreiche Welt kurz angeschnitten, nicht aber in welcher Pracht sie euch präsentiert wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass Sandfall Interactive alles aus der Unreal Engine herausholt, aber das, was sie machen, ist aller Ehren wert. Bäume mit leuchtend roten Blättern, düstere und beklemmende Schlachtfelder und eine Nacht am Lagerfeuer, die man einfach gesehen haben muss. Hinzu kommen die fantastischen Gesichtsanimationen, denen ich, auch dank der fantastischen englischen Sprachausgabe, den seelischen Schmerz wirklich ansehe. Tatsächlich sind in Clair Obscur 1-2 Tränchen geflossen. Doch das ist auch einer der Kritikpunkte, die ich habe. Nein, nicht mein Rumgeflenne, sondern dass der Titel keine deutsche Sprachausgabe hat. Dass ich den Titel trotz diesen für mich persönlich großen Mankos, meines noch größeren Pile of Shame und der Xbox Game Pass Verfügbarkeit am Ende trotzdem innerhalb von etwas mehr als einer Woche durchgespielt habe, spricht eindeutig für das Spiel. Worüber ich noch gar nichts gesagt habe, aber wovon ihr bis hierhin hoffentlich viel gehört habt, ist die fantastische Musik des Spiels. In Clair Obscur gibt es viele Stücke mit Gesang. Es gibt aber auch genügend Stücke, welche die Stimmung des jeweiligen Gebietes oder des gezeigten Geschehens perfekt untermalen. Und da ich vorhin bei Final Fantasy X war, es gibt passenderweise sogar einen Titel, der mich an das Stück To Zenarkand erinnert hat.
Thank you.
Wem die Musik gefällt, Entwickler Sandfall Interactive hat den über 8-stündigen Soundtrack auf YouTube und verschiedenen Musikplattformen wie etwa Spotify veröffentlicht. Neben all der Tragik, die das Spiel einhergehend mit der Geschichte mit sich bringt, vergisst Claire Obscure aber auch nicht die Freude am Spielen und dass es gut ist, wenn man lacht. Nur so lässt sich nicht nur manch skurriler Charakter erklären, sondern auch die Kleidungen und Frisuren, die man für die Charaktere in herausfordernden Kämpfen oder Geschicklichkeitseinlagen bekommen kann. Claire Obscure Expedition 33 mixt clever klassische japanische Rollenspiele mit der Souls-Formel und wirft alles in eine interessante Welt. Was ich besonders angenehm fand und was mir zum Beispiel das erste Octopath Traveler komplett verdorben hat, ich musste in Claire Obscure nie grinden. Ja, ich habe auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad gespielt, da ich das Parieren an einigen Stellen nervig fand, aber es reicht, dem roten Storyfaden zu folgen. Da ich am Ende die Beziehungen der Charaktere noch maximieren wollte, ja, auch an so ein System haben die Entwickler gedacht, war ich am Ende sogar ein wenig überlevelt. Alles in allem steht Claire Obscure, nachdem ich es in ca. 45 Stunden durchgespielt habe, bei mir persönlich auf einer Stufe mit Persona 5 Royal, was im Jahr 2020 mein Game of the Year war. Auch wenn ich dort für einen kompletten Durchgang die doppelte Zeit benötigte. Claire Obscure bringt also genug Material mit, um am Ende des Jahres recht weit oben auf meiner die besten Spiele des Jahres Liste zu stehen. Toll finde ich auch den überaus fairen Preis von 50 Euro. In Zeiten, wo neben den Konsolen auch die Spiele immer teurer werden, ist auch das eine willkommene Abwechslung und vor allem für Rollenspieler ein absoluter No-Brainer. Der Publisher Kepler Interactive meldete nach 13 Tagen 2 Millionen verkaufte Einheiten und meiner Meinung nach ist da noch nicht das Ende der Expeditionsfahnenstange erreicht. Die hell-dunkle 33. Expedition bekommt von mir, vor allem in der Rückschau auf bereits getestete Titel und den vergebenen Wertungen, die volle Punktzahl. Die verwehre ich dem Titel auch nicht, auch wenn mich die Quicktime-Einblendungen trotz Inaktivität weiterhin mit ihrem Aufmerksamkeitsgeheuchel genervt haben. Und auch nicht, weil mich das Parieren der gegnerischen Attacken nahezu dazu zwingt, Angriffsmuster zu lernen. Die Skalierung der Waffen nimmt mir auch ein wenig die Freiheit ab, welchen Charakter ich wie leveln will. Meine ultra starke Nahkämpferin auf Geschwindigkeit leveln, damit sie einfach oft dran ist? Macht keinen Sinn, wenn die verwendete Waffe nicht auf Beweglichkeit skaliert. Und auch mein Dauernörgel-Thema, eine fehlende deutsche Sprachausgabe, kann nicht an der 10 von 10 rütteln. Da ist es natürlich passend, dass Claire Obscure Expedition 33 mit einer Schnapszahl im Titel bei der Schnapszahl-Review-Folge Nummer 77 ordentlich abräumt. In diesem Sinne, Song T.